Also Arbeit hört für mich eigentlich mal auf, wenn ich einen Laptop zuklappe oder eben ins Büro rausgehe. Und das klappt auch wirklich ganz gut. Natürlich gibt es schwere Themen. Wir haben mit unseren Klienten auch wirklich intensive Krisen, bei denen wir begleiten. Da kannst du dich nicht komplett von frei machen, beziehungsweise gehst du nicht die Tür raus, ohne dann nochmal einen Gedanken dran zu verschwenden.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Work-Life-Fucker-Podcasts. Ich bin Sarah Schäfer und heute ist bei mir Daniel Schwarz zu Gast. Und ich habe mich sehr auf das Interview mit Daniel gefreut, weil ich vorher in Gesprächen mit Daniel immer nur so am Rande und so bruchstückhaft mitgekriegt habe, was er so genau tut. Was das ist, das erklärt er euch gleich selbst. Vielleicht vorab nur so viel, sein Job hat ganz viel mit Menschen und ihren unterschiedlichen Schicksalen zu tun. Und mich hat einfach interessiert, wie er und sein Team das schaffen, auf der einen Seite einen guten Job zu machen, also sich wirklich zu engagieren, sich reinzuhängen, Menschen wirklich zu helfen und mit deren Schicksalen auch tatsächlich zu arbeiten und zu leben und dabei gleichzeitig mental gesund zu bleiben. Und aus dem Gespräch mit Daniel habe ich vor allem mitgenommen, mehr auch da zu sein, wo ich gerade bin, also wirklich präsent bei der Arbeit und nach der Arbeit dann einfach auch präsent zu Hause und nicht so mit halbem Kopf im Job. Das klappt mal gut und mal weniger gut bei mir. Und im Interview selbst ist mir jetzt beim Gegenhören aufgefallen, da war ich gleichzeitig bei 5 Fragen im Kopf und ich springe ziemlich zwischen den Themen hin und her. Aber ich verspreche, bleibt dran, es lohnt sich für Daniels Einblicke. Und jetzt übergebe ich direkt an Daniel und wünsche euch viel Spaß mit diesem Interview. Daniel, wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet und wie geht's dir damit?
Tatsächlich keine. Wir sind momentan in Elternzeit, bin verheiratet, habe ein Kind und unser Sohn, der ist jetzt 3 und wir hatten Anfang des Jahres die Köpfe zusammengesteckt und haben irgendwie gedacht, dass es ja doch ganz nett wäre, bevor der ganze Wahnsinn mit Schule und Ferien und so beginnt, einfach nochmal Familienzeit zu nehmen. Also ging gar nicht mal um die Eltern, ne? Keine Elternzeit, sondern Familienzeit. Dass wir zu dritt einfach nochmal so ein bisschen die Seele baumeln lassen können und ja.
Das heißt, es ging dir gut mit der Zeit?
Ja, ganz fantastisch.
Weil ich frage tatsächlich aus reiner Neugier nach, weil ich auch Menschen erlebe, die sagen, ich habe letzte Woche nicht viel gearbeitet. Es ging mir nur so semi damit, weil manche Menschen ja nicht abschalten können. So. Kannst du das dann gut? Also wenn ihr jetzt unterwegs wart, ist dann Arbeit zu Hause und ihr seid unterwegs?
Ja, das passt wunderbar. Also war wirklich mit dem ersten Tag, es sind jetzt 2 Monate, die wir frei haben und irgendwie mit der vielen Vorfreude und dem Ausblick, was da jetzt noch kommt, was wirklich von heute auf morgen wie weggewaschen, ja. Ist nochmal was anderes, als wenn man irgendwie so befristet 2 Wochen, 3 Wochen Urlaub hat, ne? Dann doch eine längere Zeit frei zu haben. Das hat auf jeden Fall geholfen, um da schnell auszusteigen, ja.
Ja. Ich stelle mir vor, dass man vielleicht auch anders Übergabe macht. Also weißt du, dass du mehr Sachen loslässt.
Genau, das ist in der Tat dann was aufwendiger, wenn man länger raus ist. Ich bin ja auch in einer leitenden Position. Hat ein bisschen Vorbereitung gebraucht. Ich habe quasi diesen kompletten Fachbereich für die jungen Erwachsenen und da brauchst du dann doch nochmal ein bisschen mehr, was man den Kollegen irgendwie hinterlässt. Aber auch das war natürlich hilfreich, um schnell gedanklich sich von der Arbeit zu lösen, weil ich einfach weiß, dass die das alles super machen und dass ich da gut vertreten werde und nicht wiederkommen und das Gefühl habe, hier hat sich alles getürmt.
Mhm. Ich wollte auch ganz bewusst mit dir sprechen, weil ich manchmal als im Büro arbeitende Marketingperson manchmal sehr stark das Gefühl habe, dass ich einfach ein Riesenprivileg habe. Wenn ich einen Fehler mache, dann geht am Ende vielleicht mehr Kohle drauf, also mehr Geld oder das so. Aber es betrifft nicht direkt Menschen. Ja, also ich tue keinem Menschen etwas weh. Und ich habe auch vorher noch mit einer Ärztin zu sprechen, weil da dieses Thema Work-Life-Balance einfach komplett ein anderes ist, finde ich. Und da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen Privilegien angucken. Willst du einmal noch kurz sagen, also was genau du beruflich machst und wie tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht, obwohl wir uns relativ gut kennen, wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Was machst du?
Also vor ziemlich genau 12 Jahren haben wir da bei dem Träger, bei dem ich bin, ein neues Projekt aufgebaut, weil wir irgendwie gemerkt haben, okay, es gibt in diesem Jugend-Kinderbereich gibt es ganz viel und im Erwachsenenbereich auch. Aber in diesem Übergang, eben in dieser Schnittstelle, da ist ein großer Bedarf da. Und genau, und das haben wir aufgebaut. Das ist eigentlich klassisch ambulant betreutes Wohnen, nennt sich das. Und wir begleiten junge Leute zwischen 18 und 27, ja, dabei eigentlich einen zufriedenstellenden Alltag zu führen. Ne? Die haben alle ihr Päckchen zu tragen, haben alle unterm Strich eigentlich dieselben Herausforderungen, denen wir so allen gegenüberstehen. Genau, und es gibt keine Blaupausen und keinen festen Katalog an Dingen, die wir tun. Und letzten Endes ist so derjenige, der sagt, wo es lang geht, ist eigentlich immer der Klient, ne, den wir betreuen. Wir können ja nicht wissen, was jetzt sinnvoll für den oder diejenige wäre. Ja, müssen sich zufrieden fühlen und das Gefühl haben, dass sie gut zurechtkommen und wieder fest im Sattel sitzen. Mhm. Ja, und mein Arbeitsalltag ist natürlich inzwischen viel am Schreibtisch, viel im Büro. Auslastungen, Finanzierung, Personalführung natürlich. Ich habe ein relativ kleines Team, 15 Leute sind das. Ja, und
relativ kleines Team für die mit 15 Leuten, aber ordentlich.
Oh, ist überschaubar, okay. Immer noch, ja. Und ja, die begleite ich natürlich genauso dabei und so an der Front bin ich eigentlich nicht mehr, nur dann, wenn es irgendwie haarig wird, wenn es schwere Krisen gibt. Und dann habe ich schon auch nochmal so den direkten Kontakt, ja. Mhm. Genau, wir haben Leute, die in einer eigenen Wohnung leben, beim Elternhaus, manchmal Notunterkünften und eben auch zwei WGs, die wir betreuen, wo wir viel vor Ort sind, genau.
Und diese Menschen begleitet ihr quasi so ins Berufs- und Erwachsenenleben hinein?
Das wäre so der Idealfall. Bei uns stranden viele, die schon jahrelang Probleme haben, aber noch nirgendwo so richtig angedockt waren. Von daher geht es wirklich erstmal drum, auch wieder so bei den meisten Selbstwirksamkeit zu erfahren, ja, Persönlichkeitsentwicklung und einfach irgendwie das Gefühl zu haben, dass sie wieder lebenssouverän sind eigentlich. Mhm. Ne?
Das heißt, du hast einmal dein Team, was du begleitest und du hast die Menschen in der Betreuung, die du begleitest. Welche Rolle spielt für dich dieses, also wir haben uns jetzt den Begriff Work-Life-Fuck-Up verabredet, wo dockt es bei dir an, was spielt es für dich für eine Rolle?
Also es hat natürlich einen beruflichen Charakter, die Thematik, ne, dem wir uns immer einfach auch widmen müssen, ne, Balance halten, Balance wiederfinden und dann natürlich auch was ganz persönlich ist. Ne? Wir haben schnelllebige Zeiten, die Belastungen sind hoch. Mal weg vom beruflichen, im Bekanntenkreis, glaube ich, ich kenne fast niemanden mehr, der irgendwie, gut, jetzt bin ich fast 40, ne? So, kenne niemanden mehr, der nicht schon mal irgendwie eine schwierige Phase gehabt hat. So. Und ja, da hat es eben auch eine ganz persönliche Komponente und ist ein interessantes Spannungsfeld. Ich sag manchmal so ein bisschen flapsig. Ich bin so, oder auch Teile von meinem Team und ich als Fachidiot, so manchmal so ein bisschen der rauchende Lungenarzt irgendwie, ne, predigen den ganzen Tag was über Selbstfürsorge und was man so tun kann. Und aber so ganz persönlich, gerade wenn das Arbeitspensum hoch ist, merkt man das doch schnell, wie man in so Fahrwasser einfach reinkommt, ne? Sich selbst dann hinten anzustellen und ja, einfach Beruf oder Leistung einfach vor die eigenen Bedürfnisse auch mal zu heben. Was ja phasenweise sinnvoll sein kann, ich glaube, es ist einfach wichtig, deswegen Work-Life-Balance, auch wieder den Ausgleich zu finden. Ne? Man darf ja mal investieren und es darf auch mal mehr sein. Finde ich es auch wichtig, mal an die Grenze zu gehen und auch mal zu erleben, zu was ist mir dann in der Lage und dann aber eben auch wieder diesen Ausgleich einfach zu suchen. Ja.
Theoretisch weißt du ja alles, was man tun müsste, um nicht aus der Balance zu geraten.
Nicht alles, aber ja.
Ich mache gerne die großen Absolutismen auf. Theoretisch weißt du fast alles, um quasi nicht zu kippen, dass die Balance nicht aus der Balance kommt. Und trotzdem passiert es dir ja genauso oder vielen anderen auch so. Was glaubst du, woran liegt das? Dass wir es theoretisch wissen, praktisch aber nicht anwenden?
Also es hat natürlich auch was mit dem eigenen Charakter zu tun. Habe schon immer sehr gerne mich Dingen hingegeben und viel investiert und manchmal vielleicht auch ein bisschen auf die eigenen Kosten. Ich glaube auch, dass die Zeit, in der wir gerade leben, aber auch eine große Rolle spielt. Ne? Zu wissen, was man tun kann, ist das eine. Dennoch bewege ich mich ja auf irgendeiner gewissen Basis und ich glaube schon, ist jetzt meine persönliche Haltung und aber auch ein Stück weit, was ich immer wieder im Berufsalltag auch sehe, dass die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, dass der Mensch da eigentlich nicht so gut für gemacht ist. Ja. Mhm. Ich war jetzt in dieser Elternzeit, war ich unter anderem eine Woche auch wandern im Schwarzwald und dachte da unterwegs, da kann man ja so ganz gut szenieren in der Natur, wenig Ablenkung. Und habe da auch mal wieder gemerkt, wofür man denn eigentlich so geschaffen ist, ne? Wann man in Aufregung gerät, wann man Glück empfindet oder Freude, wann man sich ausgelastet fühlt, wann man in Stress kommt. Und gerade in diesen Naturräumen, in denen wir da waren, hat man eigentlich irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen gemerkt, wie man eigentlich gestrickt ist. So, das ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte der Mensch, ne? Das so, wenn man mal so die Tierwelt, sag ich jetzt mal, so heranzieht, ist der Mensch eigentlich ziemlich schlecht aufgestellt, ne? Irgendwie ziemlich empfindlich gegen Hitze und Kälte, wenig belastbar, dünne Haut und so weiter.
Manchmal, ne? Im doppelten Sinn.
Und trotzdem haben wir das ja irgendwie geschafft, so lange zu überdauern. Und jetzt auch noch mal mehr sieht man ja, wie sehr der Mensch eigentlich alles dominiert. Ne? Mhm. Und das hat ja bestimmte Gründe gehabt, ne? So wie der Körper und das Hirn gebaut ist. Wie gesagt, ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und ich glaube aber, dass wie gesagt, so Momente, in denen man Glück und Freude empfindet, dass wir im Alltag ganz oft diese Systeme, die wir so haben, irgendwie angesteuert werden. Eigentlich ist aber eine Fehlzuordnung. Mhm. Ja, so. Bestes Beispiel ist ja immer das Handy irgendwie. Ich glaube, ganz viele Apps sind so drauf ausgelegt, dass viel Dopamin ausgeschüttet wird.
Dass
und
du
so
sehr
weiter.
Viel Zeit drin verbringst.
Genau. Und und eigentlich ist dafür nicht gemacht. Ne?
Ja. So. Ich muss gerade dran denken, als du gesagt hast, ihr wart da wandern und da weiß man, wofür man gemacht ist, kam mir im Kopf sofort so eine Situation, wenn du, oder ich beim Wandern in den Bergen, ne, du trittst irgendwo daneben und musst dich einen kurzen Moment auffangen und dann kriegst du so diesen Adrenalinstoß, ne, der ja eigentlich Stress ist im Körper. Und aber in dem Moment ja genau richtig, weil er dich dazu bringt, dich eben wieder zu fangen, geradeaus zu laufen, so und konzentriert zu sein. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist mir sofort so in den Kopf gekommen, dass das die Sachen sind, wofür dieser Stress ja eigentlich gemacht ist. Und wir im Alltag den ja aber ganz häufig erleben und dann oft auch in diesem Arousal, in diesem Stresszustand bleiben. Ne? Und wie du sagst, diese Handys und die Apps, die wollen dich ja in einem gewissen Zustand halten, damit du da drin bleibst.
Aha. Ja.
Spannend. Okay, da hast du also gemerkt, ne, wofür ist der Mensch eigentlich gemacht? Und das ist sozusagen dein, oder das ist, was du immer wieder merkst und mitkriegst, wir Menschen sind für diese Art des Arbeitens nicht gemacht oder das unserer Welt, wie wir gerade sind?
Ja, ich glaube im Grunde genommen schon. Das wird sich natürlich wahrscheinlich auch irgendwie wandeln. Wir werden uns da weiterentwickeln. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Übergangsphase. Also gerade diese permanente Informationsflut, ne, und die Art und Weise, wie wir an Informationen kommen oder auch wie wir sie einfach zugespielt kriegen, ohne dass wir das jetzt steuern können, ne? Also gerade das Handy, wenn das bingt, ne, entscheidet ja immer eigentlich jemand anders, wann er uns in irgendeinen bestimmten Modus reinwirft. Das wird sich wandeln, aber momentan sehe ich auch auf der Arbeit einfach, dass es immer mehr Leute gibt, die überfordert sind irgendwie, dass sie eigentlich ja mal so eine Ruhephase bräuchten, ne, wo sie irgendwie runterfahren können, selbst die Pausenzeiten, ja, Leute, die sich bewusst Pausen nehmen, füllen die dann trotzdem eigentlich mit Erregungszuständen, ne? Und dann wird irgendeine Timeline fast ohne Boden, Durchgewicht, ja. Eigentlich keine echte Auszeit mehr. Mhm. Ja.
Ich finde es wahnsinnig schwer, gut Pause zu machen.
Ja.
Tatsächlich, also ich merke, dass ich da, ich muss mir öfter mal verschiedene Apps vom Handy schmeißen, weil ich denen echt, ich kann denen nicht widerstehen und denke dann, dass dann so ein Doom-Scrolling mir Pause macht. Tut's aber nicht. Ich weiß das faktisch. Ich mach's trotzdem, ne? Und richtig Pause machen finde ich wahnsinnig schwierig, weil in meinem Kopf oft eine zweite Spur läuft, die mir sagt, du könntest eigentlich, was ist denn damit so? Und ich wirklich damit beschäftigt bin, meine Gedanken zur Ruhe zu bringen. So, ich glaube, das richtig Pause machen will gelernt sein, glaube ich. Ja.
Das denke ich auch. Und weil du sagst, Gedanken zur Ruhe zu bringen, ich glaube, das Vorhaben verhindert schon das Projekt irgendwie, ne? Das zu wollen. Ja.
Ja, das ist gar nicht so leicht, ne? 15 Leute bei dir im Team und du beobachtest sowohl im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis als ja auch dort, ne, dass es dann Belastung gibt. Was tust du oder was tut ihr, um euch gut zu schützen bei sowas?
Also wir haben natürlich das, allem voran war vor ein paar Jahren nach auch einer herausfordernden Lebenssituation, ne, die uns auch viel Kraft gekostet hat, war für uns klar, dass wir mal so nominell die Zahl der Stunden, die wir mit Arbeit verbringen,
einfach du und deine Frau.
Frau reduzieren wollen und haben dann quasi unsere Arbeitszeit verkürzt und haben das jetzt seit, ich glaube, knapp 3-4 Jahren haben wir das so, dass wir einfach weniger arbeiten, haben natürlich auch das Glück, dass das finanziell machbar ist. Ich weiß, das ist heute auch sehr schwierig für viele. Ich erlebe das auch bei mir im Team, wenn ich neue Mitarbeiter suche, habe ich immer wieder auch Bewerbungen, deren Zweit- oder sogar Drittjob das einfach ist. Ne? Also das so mit Blick in die USA, da ist das, glaube ich, für viele
ganz
schon
normal,
einfach so harte Realität. Und das kommt bei uns auch immer mehr. Und wie gesagt, wir haben einfach das Glück, dass wir das so machen konnten. Und darüber hinaus ging es, glaube ich, auch drum, jeder kennt die Dinge, die einem gut tun. Die sind oft nur so ein bisschen verschüttet, ne? Und da haben wir einfach auch wieder angefangen, uns Dinge, die gut funktionieren, zu erhalten und auch alte Dinge wieder so aus dem Köfferchen zu packen, ne? Und das sehe ich sowohl auf der Arbeit als auch bei mir selbst oder im Bekanntenkreis. Irgendwie gibt es so ein paar Themenbereiche, die eigentlich immer vernachlässigt werden. Oder wenn man merkt, es geht einem nicht mehr so gut, geht es wirklich auch um die Basics, Schlaf, Ernährung, Bewegung. Ne?
Ach, verdammt, es ist so einfach, ne?
Ja, genau. Eigentlich ganz einfach, aber nicht leicht. Ja.
Ja.
Und sich dafür einfach auch die Zeit wieder zu nehmen. Mir geht es immer so, wenn ich drüber nachdenke, wann ich denn könnte, fällt mir irgendwie kein passender Slot ein. Man muss es einfach tun. Ne? So. Ja. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger gut. Ja. Aber wie gesagt, wir versuchen uns viel zu bewegen. Mit unserem Sohn ist das sowieso so ein bisschen ein Selbstläufer. Ja.
Der hilft.
Der hilft, ja, der will auf Achse sein. Genau. Und ja, ansonsten halt einen Ausgleich einfach finden. Das kann für jeden was anderes sein. Ja. Für den einen ist es die Wanderung, Wellness, Sozialkontakte, die man pflegt.
Jetzt sind wir so ein bisschen bei diesem Thema, ne? Work-Life-Balance. Also ich habe ja nicht umsonst das Ding Work-Life-Fuck-Up genannt, weil ich den Begriff Work-Life-Balance zumindest diskutabel finde. Wie würdest du es denn? Also passt für dich der Begriff Work-Life-Balance oder findest du, der Begriff müsste anders sein?
Also wenn ich an den Begriff denke, das ist aber, glaube ich, einfach so ein bisschen meine Bewertung, dass emotional hat das schnell so den Charakter, oh, man muss irgendwie in so einen Dauerpräventionsmodus gehen. Eigentlich ist es ja was total Schönes zu schauen, dass man das gut in der Waage hält. Ne? Und das darf auch mal ein bisschen mehr in die eine Richtung gehen, aber muss dann natürlich auch wieder eine Gegenbewegung halt da sein. Ich glaube, der Begriff hat in den letzten Jahren ein bisschen gelitten. Ich merke das auch im Gespräch mit meinen Eltern, dass so die Generationen drüber gar nicht so ein Verständnis für haben, wie so die Arbeitswelt
voll,
so gestrickt
voll,
ist. Ja. alleine diese Flut von E-Mails, die ich jeden Tag bekomme, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Und gerade bei dieser Generation über uns habe ich schon so das Gefühl, wenn der Begriff so fällt, wird so ein bisschen verortet, als würden jetzt irgendwie irgendwelche Hipster, New Yorker Hipster-Mamas ihre Plazenta irgendwie zurechtbraten oder so was ganz Schräges vom Mars irgendwie. Und jetzt brauchst du da noch irgendwie was Neues. Und
Das haben wir ja nicht gebraucht.
Genau, das ist eigentlich schade, ja. Ja, im Grunde genommen passt der Begriff ja schon ganz gut, ne? Dass es sich die Waage hält. Aber im Detail muss das natürlich jeder für sich auch erstmal definieren. Was heißt ein Leben überhaupt für ihn? Ne?
Oder was heißt Arbeit?
Genau,
und wie unterscheidest du es?
Ich glaube, bei Arbeit ist es nochmal ein bisschen einfacher. Da sind wir ja super strukturiert. Da ist ja alles sehr genau beschrieben, was seine Aufgaben sind.
Aber ist für dich Arbeit einfach nur, du bist dort vor Ort? Ich weiß nicht, wie viel Homeoffice du machst oder machen kannst.
Also ich bin schon auch im Homeoffice, aber natürlich lebt die Aufgaben, die ich mache, könnte ich prinzipiell, ich sag mal, zu 90% auch von zu Hause aus machen. Ja.
Aber dort zu sein, das hat wahrscheinlich einen hohen Wert.
Genau, also da auch präsent zu sein und ansprechbar zu sein und nicht über ein Handy oder eine E-Mail, das ist schon immer was anderes. Ich finde, das gehört auch einfach zu Personalführung dazu. Und im Kontakt mit unseren Klienten auch meine Mitarbeiter, die haben auch teilweise Stunden im Homeoffice, aber natürlich lebt es von dem Kontakt face-to-face, den brauchst, ja.
Und weil du sagst, es ist so leicht, die Arbeitszeit, also dann, du weißt ganz genau, also ich frage deswegen so ketzerisch, weil ich natürlich jetzt auch in Gesprächen, im Podcast, wo Leute sagen, mal ganz ehrlich, wenn ich morgens unter der Dusche stehe und mache mir da schon total einen Kopf um die Arbeit, eigentlich ist das auch Arbeit. Weil das ist gerade nicht Leben. Wie händest du das? Also wo fängt für dich Arbeit an und wo hört sie auf?
Also Arbeit hört für mich eigentlich mal auf, wenn ich einen Laptop zuklappe oder eben das Büro rausgehe. Ja, und das klappt auch wirklich ganz gut. Natürlich gibt es schwere Themen. Wir haben mit unseren Klienten auch wirklich intensive Krisen, bei denen wir begleiten, auch suizidale Krisen und so. Und da kannst du dich nicht komplett von frei machen, beziehungsweise gehst du nicht die Tür raus, ohne dann nochmal einen Gedanken dran zu verschwenden. Aber prinzipiell, für mich ist, wenn ich unter der Dusche stehe oder morgens Samstag früh die Augen aufmache und mir geht nochmal was durch den Kopf von der Arbeit, das ist eigentlich so für mich so ein Marker dafür, dass ich wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung eigentlich arbeiten muss, ne? Dass eine gute Distanz auch einfach da ist, ja. Und genauso, wenn man es mal umgekehrt denkt, man möchte ja auch, wenn man auf der Arbeit ist, einen Computer aufklappt, möchte man sich der Sache ja auch widmen können und auch gedanklich da voll da sein. Und wenn ich dann noch mit den Gedanken irgendwie bei meinem Privatleben hänge, was ich alles irgendwie noch müsste oder gerne würde, das funktioniert ja auch nicht gut, ja.
Du sagst es so selbstverständlich, das ist für mich Dauerzustand. Also ich verstehe das total. Also es ist genau dieses Ding von Sachen ganz machen, ne, mit voller Aufmerksamkeit. Und man weiß ja, oder ich weiß ja, dass das besser wäre. Gleichzeitig ist mein Gehirn total, also für mich ist das eine der größten Herausforderungen, genau dort, wo ich gerade bin, auch wirklich zu sein. Und es dann, wenn ich dort weggehe, auch abzuschließen. Und deswegen, ich finde, du sagst es so ganz natürlich. Und ich frage mich tatsächlich, ich wollte nach dem Studium, nach der Schule war tatsächlich für mich im Raum gestanden, ob ich in Richtung Psychologie gehe oder so. Ne? Ich hätte mir tatsächlich auch Therapie vorstellen können, also nicht für mich, sondern für andere. Aber da war für mich tatsächlich, ich hatte so Angst, dass ich das eben nicht dort lassen kann. Und was würdest du sagen, ist das so eine Typsache oder kann man das lernen?
Also ich denke schon, dass man sein Handwerk da auch lernt. Ja. Und also bei mir im Arbeitsfeld gibt es verschiedene Ausbildungshintergründe vom Sozialarbeiter, Ergotherapeut, Erzieher. Und ich glaube, es gibt da eigentlich keine Ausbildung mehr, in denen das nicht auch, zumindest mal in dem sozialen Bereich, einfach ein Faktor ist, ein Lernblock, ne? Wie man eben in Distanz gut auspendeln kann. und eben halt auch Selbstfürsorge betreiben kann. Ich glaube, sogar in den Bachelor-Studiengängen Soziale Arbeit ist das Thema Work-Life-Balance ist dort ganz normal im ich weiß nicht, ob man da auch Lehrplan sagt oder ist dort verortet. Mhm. Ja. Von daher ist es, glaube ich, beides. Ne? Schon auch so ein bisschen eine Typsache. Abgrenzen muss man sich da gut, sonst hat es einfach ein irre hohes Potenzial, selbst einfach auszubrennen. Ja. Mhm. Aber natürlich lernt man auch Strategien, ja. Mhm. Umsetzen muss man sie dann natürlich selbst.
Wo wir wieder dabei wären, ne? Ja. Der rauchende Lungenfahrrad.
Ja. So. Ja. Ich finde mal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man es zumindest mal merkt, ja, mhm. dass man schon irgendwie gedanklich jetzt am Wochenende bei der Arbeit hängt oder so, dass es nicht so eine reaktive Geschichte ist und man schwimmt da so mit, ne, sondern dass man eben merkt, dass man sich gedanklich in seiner Freizeit der Arbeit mhm. widmet. Und ich glaube, das allein ist schon mal die Entlastung. Ob man es dann wirklich auch schafft, die Gedanken an die Arbeit mal beiseite zu legen, das ist, glaube ich, dann so der nächste Schritt. Aber die Entlastung findet, glaube ich, dann schon statt.
Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt vor 3-4 Jahren Arbeitszeit reduziert, beide. Ja. Welche Rolle hat das Vaterwerden für dich gespielt in deiner Beziehung zur Arbeit? Hat es was verändert?
Ja, als dann klar war, wir bekommen ein Kind, war für mich ganz schnell klar, okay, ich habe jetzt nach 20, 25 Jahren im Beruf und natürlich auch das für andere Kollegen, die Eltern geworden sind, nach dieser Einstehphase, mhm. ne, und dann da Dinge mit abzupuffern, war klar, so jetzt bin ich dran, ne, so. Und konnte dann auch ruhigen Gewissens erstmal gedanklich zumindest sagen, okay, jetzt bin ich erstmal Papa und dann eben der Sozialarbeiter, ja. Ja, wir haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, die Phase gerade so im Neugeborenenalter war recht intensiv, wenig Schlaf, man ist komplett grün hinter den Ohren noch und weiß eigentlich nicht so richtig mit Mitte 30, wie das alles so gehen soll. Ne? Man ist nochmal so der Neuling auf diesem Gebiet. Und dann haben wir schnell gemerkt, beide, dass wir an der Arbeit einfach ein bisschen reduzieren müssen, um dem Familienleben einfach so gerecht zu werden, wie wir uns das eigentlich vorstellen.
Aber es ist spannend, dass es kommt eine neue Rolle dazu und die hat dann Vorrang, ne? Ja. Und dann sind plötzlich Prioritäten auch klar. Ja, ich finde das spannend. Ich habe das vor kurzem gerade im Umfeld erlebt, dass überhaupt die Aussicht darauf, Vater zu werden, Eltern zu werden, auch die Beziehung zur Arbeit verändert, tatsächlich, ja.
Ist natürlich auch so, ist ja kein neues Hobby, so ein Kind. Ne? So,
was du wieder loswerden kannst.
Genau, oder was man dann irgendwie mal den Hockeyschläger, den dann halt doch irgendwie noch mal ein halbes Jahr in den Keller stellst, ist natürlich alternativlos.
Ja.
Also faktisch natürlich nicht, ne? Du hast immer eine Wahl, ja. Aber für uns ist klar, dass wir haben jetzt da Sorge zu tragen und wollen das auch. Von daher ist es, glaube ich, so ein Kind schon so ein dankbares Geschenk. Also es ist irgendwie leichter möglich, Abstriche zu machen bei der Arbeit. Ne? Mhm. Weil du halt einfach siehst, dein Kind, das nochmal so der Vergleich zum Tierwesen, irgendwie so ein Pferdefohlen, das kommt auf die Welt, eine halbe Stunde später steht das und frisst Heu, ne? So, und bei so einem Menschenbaby, das braucht einfach, ne, die Eltern, und da musst du Sorge tragen und dann hast du gar nicht mehr so groß die Möglichkeit zu überlegen, oh, okay, wie können wir jetzt, da ein bisschen Abstriche privat und da ein bisschen auf der Arbeit, sondern ne, der Fokus rutscht da ganz schnell auf dieses Familienleben.
Ist sehr klar. So. Was ich gerade spannend finde, ist, dass du in deinem Arbeitskontext jetzt mehrfach das Wort Selbstfürsorge und jemandem zeigen, wie er Selbstfürsorge tragen kann, erwähnt hast. Und jetzt in Bezug auf deinen Sohn Sorge tragen. Also dort Fürsorge für jemand. Und für mich hat es sich gerade so ein bisschen, auch weil du Nähe und Distanz immer wieder erwähnt hast, das ist natürlich auch dadurch, dass es Priorität ist, ne? Für dieses Kind bist du ja wirklich verantwortlich, ne? Und da kann man nicht den Laptop zuklappen und sagen, so, jetzt ist, ne? Und aber vielleicht ist genau so eine Distanz und genau diese Unterscheidung auch einfach was einen gesund hält. Also ich glaube, wenn du für jeden deiner Klienten genauso viel Sorge tragen würdest wie für dein eigenes Kind, das wäre wahrscheinlich deutlich zu nah.
Das stimmt und das ist auch was anderes. Also wir sind ja nicht Mama oder Papa für unsere Klienten, ne? Wir sind eher ein Begleiter, ja, machen viele Vorschläge und geben Ideen, wo es denn so hingehen könnte. Aber letzten Endes bleibt die Verantwortung immer bei den Leuten, die wir einfach betreuen und begleiten. Ja, so. Bei einem Kind ist das, oder bei dem eigenen Kind ist das anders. Ne? Da ist klar, das hat sich ja nicht ausgesucht, dass wir es in die Welt setzen, so, ne? Sondern das war unsere Idee und von daher übernimmt man dann auch natürlich die Verantwortung, übernimmt sie auch gerne.
Ja, ja. Und ich meine, wenn du 18 bis 27, das ist ja auch ein anderes, also eine andere Möglichkeit zu entscheiden. Die sind quasi aus, sozusagen aus freien Stücken mehr oder weniger da und können auch, also da gibt man wahrscheinlich auch Hinweise und gibt Empfehlungen und gibt einen Rat und ob er denn genommen wird oder nicht. Das ist ja dann wahrscheinlich nicht mehr eure Sache, oder?
Genau, richtig, ja. Und schwierig wird es dann eben dann, wenn man emotional da zu nah dran ist. Und wie gesagt, Nähe und Distanz ist bei uns auch da immer das Thema, weil wir, unsere Arbeit ist so schwer messbar. Ne? Mhm. So, wann machst du denn, oder woran machst du denn fest, dass das jetzt Erfolg hat oder halt nicht? Ne? Und ich glaube, alle meine Kollegen haben natürlich schon den Wunsch, dass die Leute, die wir begleiten, dass es denen gut geht. Aber ne, daran, das festzumachen, dass man seine Arbeit gut macht, ob es da jetzt unserem Klienten gut geht oder nicht, das ist mit Sicherheit ein Fehler einfach. Ne? Weil man kann nicht durch mehr Anstrengungen oder nochmal bessere Methoden oder so, das ist alles kein Garant. Ne? Das ist eigentlich so das, was wir machen, so ein bisschen wie so ein Kunsthandwerk, ne? Wie so ein Maler, der besucht dann irgendwie 3 Jahre die Kunsthochschule und weiß irgendwie Farbenlehre und goldener Schnitt und Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund und trotzdem ist ja kein Garant, dass er ein gutes Bild malt. Ne? Und das ist bei uns auch so. Ich glaube, es ist wichtig, ein paar Dinge auf dem Kasten zu haben, ne? Nähe und Distanz gut auszupendeln. Mit Sicherheit ist auch gut, ein paar Methoden irgendwie an der Hand zu haben, aber eine Garantie, dass das funktioniert, ist es halt eben nicht. Ne? Letzten Endes entscheidet unser Klient oder unsere Klientin ja immer, was er davon annimmt und was er davon umsetzt, ja.
Was natürlich auch was macht, also wenn ich mir vorstelle, ne, ein Projekt, ich habe ein Projekt, ich habe ein Projektziel, ich habe Methoden, wie ich sie erreiche und dann kann ich das im besten Fall noch ein bisschen messen, das fällt ja bei euch weg, ne? Und darüber muss ich auch ganz ehrlich sagen, hole ich mir oder viele Menschen aus meinem Kontext sich natürlich auch Erfolgserlebnisse ab. Ne, ich wollte das so und so erreichen, habe ich erreicht oder habe ich nicht erreicht, aber das nächste Mal kann ich das und das draus machen, das lernen und beim nächsten Mal wird es dann besser. Ich habe beim nächsten Mal einen komplett anderen Klienten und es ist alles anders. Und da ist das vorhin auch dieses Wort Selbstwirksamkeit gesagt und ich merke jetzt nur, wie du erzählst, das wäre für mich herausfordernd tatsächlich, das Gefühl zu haben, alles gegeben zu haben und dann kommt vielleicht nicht das Ergebnis zustande, was du dir wünschst.
Also ein paar Ziele haben wir schon immer. Das hat auch was mit den Finanzierungsmodellen zu tun. Ne? Im Grunde genommen steht über allem eigentlich immer so eine größtmögliche Verselbstständigung. Ne? Ich sage immer so, eigentlich ist unser Job, uns arbeitslos zu machen, ne? Weil im Idealfall braucht uns keiner unserer Klientinnen irgendwann noch. Ne? So. Und dann hört es aber auch schon auf. Den Rest muss eigentlich der Klient definieren. Und manchmal geht es wirklich um rudimentäre Dinge. Ne? Irgendwie, wir haben auch immer mal wieder Leute dabei, wo wir sagen, hey, das müssen wir jetzt mal als Erfolg auch anerkennen, dass der uns nach 2 Jahren noch die Tür aufmacht. Ne? Irgendwie. Und in Beziehung bleibt irgendwie. Ist vielleicht persönlich von seinem Lebensalltag her, es sind immer noch die gleichen Leidenswege oder Belastungen halt irgendwie da, aber es wird zumindest mal zugelassen, dass eine Bezugsperson einfach irgendwie in Kontakt bleiben darf. Ne? Mhm. Manchmal geht es dann um so ganz banale Sachen einfach, ja.
Und dann sind ja auch deine KollegInnen, die Leute in deinem Team ja auch einfach nur Menschen, die wir alle mit unseren eigenen Triggern, unseren eigenen Geschichten und so weiter kommen. Und das sind ja auch keine Maschinen, die nur auf das reagieren, was von ihnen kommt. Ne? Habt ihr da im Team, also gibt es da bei euch im Team irgendwie Methoden oder etwas, was ihr nutzt, um euch stabil zu halten untereinander?
Ja, also da fängt schon so die Fachlichkeit auch ein bisschen an. So ein bisschen, wie du sagst, stehst morgens unter der Dusche und denkst irgendwie schon so an die Arbeit. Das probieren wir schon im Grundsatz, dass also so diese reflexive Kompetenzen, sagen wir, das ist eigentlich so der größte Präventionsfaktor bei uns in der Arbeit, ne? Dass ich eigentlich jeden Tag, jeden Morgen überlegen muss, was geht heute und was geht nicht, ne? Und ich mich blindlings da einfach reinwerfe. Ja? Wie du sagst, wir sind alle Menschen, jeder hat privat seine Belastungen, ob es jetzt, manchmal sind es finanzielle Schwierigkeiten, Partnerschaft klappt nicht so gut, klar, oder eine Erkrankung bei sich selbst oder bei einem Verwandten, das sind alles Faktoren, die ja das eigene Stresslevel schon irgendwie so ein bisschen nach oben schrauben, bevor man überhaupt irgendwie das Büro aufschließt. Und da haben wir schon so den Gedanken, dass wir es zumindest versuchen wollen, jeden Tag einfach neu so ein bisschen Inventar anzulegen. Ne? Mhm. Zu was bin ich denn heute irgendwie in der Lage, was kann ich gut abpuffern, was nicht. Ja, also das ist, glaube ich, so mal im Grunde die Fachlichkeit mit dem Blick auf Nähe und Distanz, dass ich erstmal selbst schauen kann, wie bin ich denn heute gestrickt, so wirklich von Tag zu Tag auch. Und dann haben wir natürlich auch so die gängigsten Tools, ne? Eine externe Beratung, Supervision. Wir haben lange Dienstbesprechungszeiten jede Woche, wo es auch darum gehen soll und darf, was fällt gerade schwer, wo sind die herausfordernden Fälle, wie kann man damit umgehen, wie ist die eigene Haltung zu bestimmten Themen, also immer wieder einfach auch dieses Reflektieren und dann auch ganz, ganz pragmatische Geschichten. Wir machen in unserer Dienstbesprechung immer zu Beginn erstmal eine kleine Achtsamkeitsübung, ja, ja, weil die meisten dann doch irgendwie, der eine kommt bis zu spät und ist deswegen schon im Stress, ne? Um da erstmal wieder ein bisschen so runterfahren zu können und gut und ruhig und mit der notwendigen Distanz auch einfach sich den Themen und den Inhalten einfach wieder widmen zu können, ja. Und ansonsten bin ich natürlich als Leitung auch darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter für sich selbst Sorge tragen.
Das ist auch sowas, was, also ich musste gerade ein bisschen lachen, als ich gesagt habe, ja, die gängigsten Tools sind für euch total gängig. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, was Supervision bedeutet oder was ihr da macht?
Das ist im Prinzip eine externe Beratung, also jemand, der nicht in die Fälle involviert ist. Es sind häufig auch Psychotherapeuten, systemische Berater, Coaches. Und da haben wir eine feste Ansprechpartnerin und im Abstand von 4 bis 6 Wochen nehmen wir uns da wirklich dann 2 Stunden raus. Findet auch dann nicht bei uns in den Büroräumen statt, um einfach auch so ein bisschen neutralen Boden zu haben. Und da kann man dann Fälle oder Situationen oder Arbeitsinhalte halt vortragen, wo man irgendwie merkt, da gerät man an eine Grenze, fühlt sich hilflos, weiß nicht so richtig weiter. Ja, und wie gesagt, dann ist das jemand, der nochmal mehr Tools irgendwie im Gepäck hat und der sich das gemeinsam mit uns anguckt und so ein bisschen einen Fahrplan macht, aber immer, also nicht übergestülpt. Mhm. Also es ist schon so angelegt, dass die Ideen aus dem Team oder von den MitarbeiterInnen halt herauskommen, ja.
Ja, so wichtig, weil ich finde so im Doing, also natürlich kommen wir, ne, mit unseren eigenen Themen in Verbindung, vor allem wenn wir herausfordernde Situationen haben. Ich finde immer so direkt im Doing oder im Alltag muss man sich genau diese Zeit nehmen, einmal den Schritt zurückzugehen und auch mit einer Person, mit einem Sounding Board, jemand, der im Ding zurückspielt, das durchzusortieren. Ne? Das ist so hilfreich und so wichtig. Ja, und vor allem ist das die Person, also das machen sicherlich in vielen Unternehmen oder in vielen Arbeitskontexten, macht man das mal mit einem Kollegen, was man, dann wäre wahrscheinlich eher sowas wie Intervision oder ganz oft, finde ich, ist es so einfach nicht formell. Ne? Das wird dann mal gemacht, aber ich glaube, es hat eine andere Qualität, wenn das einfach eine Supervision ist, die wirklich da ist, die nur dafür da ist, ja, und nicht die Kollegin, bei der man Angst haben muss, die jetzt noch extra zu belasten mit den eigenen Themen, ne?
Also ich glaube, so diese Gespräche in der Kaffeeküche oder zwischen Tür und Angel, die sind auch total wichtig und haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber wie du sagst, ne, wenn wir zu unserem Berater oder zu unserem Coach da fahren, da ist schon klar, der hat ja wirklich auch den Auftrag, ja. Und ich glaube, mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Da ist die Idee, weshalb ich mich jetzt an meinen Kollegen wende, ist schon eine andere. Manchmal man brauchst du das da einfach, geht es darum, sich irgendwie mal mit jemandem zu solidarisieren oder einfach nur das mal loszuwerden. Und bei einer Supervision ist schon ganz klar das Go, wieder handlungsfähig zu werden. Ja.
Du hast es gerade so ganz leicht angesprochen, dass du, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, dass du drauf vertrauen musst, dass deine KollegInnen, ich weiß nicht mehr, was für ein Wort du benutzt hast, ne? Also so ein bisschen so nach dem Motto, also da ist irgendwie so ein Bereich, da sind sie dafür verantwortlich. Und was ich ganz spannend finde jetzt in den Gesprächen, die ich geführt habe, dass mir da auch immer wieder diese Frage kommt von, okay, wie viel liegt in der Eigenverantwortung der einzelnen Person? Wie viel muss man sagen, ey, erwachsener Mensch? So, und wie viel muss eine Organisation oder ein Team oder auch eine Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass es den arbeitenden Menschen gut geht? Hast du eine Prozentformel?
Nee, nicht wirklich. Also ich denke, auch da ist es von Arbeitgeberseite auch wichtig, dass es da eine ganz klare Trennung gibt. Wir sind nicht dafür verantwortlich, was im Privatleben der Leute passiert. Ne? So, die Arbeitsbedingungen müssen gut sein und die Tools, die so angeboten werden, die müssen gut sein. Und aber darüber hinaus ist es eben in der Eigenverantwortung der Leute und da gibt es auch überhaupt keinen Druck. Also es muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich den Herausforderungen seinem Privatleben stellt oder halt auch eben nicht. Na, auch das muss okay sein. Ich glaube, wichtig ist eben, dass nicht das eine das andere beeinflusst. Ne? Genauso wenig, wie es sein kann, dass jemand morgens im Büro sitzt und nicht mehr Bab sagen kann, weil das Wochenende doch ein bisschen zu hart war. Ne? Genauso davon soll es natürlich auch nicht sein, dass man in seinem Privatleben irgendwie permanent noch mit der Arbeit hängt oder dann in den Abendstunden, die vielleicht eigentlich für die Familie irgendwie zum Beispiel angedacht ist, dass da dann immer wieder Arbeitsinhalte noch irgendwie Raum nehmen. So. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Ja. Und von daher steht meinen Mitarbeitern und mir ja natürlich auch frei, ne, wie ich so mein Privatleben lebe. Auf der Arbeit ist aber dann trotzdem habe ich eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und da muss ich meinen Arbeitgeber drauf verlassen können, genauso wie ich mich drauf verlassen können muss, dass ich nicht irgendwie abends oder nachts dann noch angerufen werde oder ja.
Ja, ich nehme mir eine klarere Trennung mit von dem einen und dem anderen. Das ist tatsächlich so nochmal ganz schön zu hören, weil ich vor allem in der Selbstständigkeit, da vermischt sich das so komplett. Ne? Wann arbeitest du? Wann ist Arbeit? Wann ist Leben? Und dann gerade Menschen, die oder in meinem Fall war das viel so, ich habe so Sachen gemacht, die ich so wahnsinnig geliebt habe, die so viel mit meiner Identität und mit mir persönlich zu tun hatten. Da war oft gar keine so eine richtige Trennung mehr zwischen, was bin ich eigentlich als Privatperson, was ist Arbeit, ne? Und ich finde, das hört sich so gut an, das einfach stärker zu trennen und ne, so eine Distanz oder eine Nähe zu verschiedenen Dingen, zu verschiedenen Zeiten zu haben. Ja, total gut. Wir hatten es gerade über unsere Elterngeneration, wo ich nur mitgehen kann, dass die eher Work-Life-Balance hören und sagen, okay, also so Quatsch brauchten wir nicht, das hatten wir nicht, ne? Und jetzt ja auch wir eine arbeitende Generation sind, die auf zukünftige Generationen guckt und ne, wie oft liest du irgendwas von Gen Z oder Gen Y oder was auch immer, wo alles über einen Kamm geschoren wird. Ich weiß, es ist vielfältiger als das. Eine Generation ist immer vereinfacht, aber wie denkst du, müssen wir die zukünftigen Generationen vorbereiten oder was können wir denen mitgeben, für wie Leben und Arbeit sein wird in Zukunft oder sein könnte?
Ich weiß gar nicht, ob wir denen was mitgeben müssen. Ich glaube, die geben uns gerade was mit irgendwie. Ja? Ich kenne fast keinen Arbeitgeber mehr, der nicht irgendwie stöhnt. Klar, Personalmangel ist die eine Sache, aber ich kriege schon immer wieder mit, dass einfach auch junge Leute mit 18, 19, 20 irgendwie ins Berufsleben starten wollen, schon sehr klare Vorstellungen davon haben, was sie nicht wollen. Und das ist mir so zusammengefasst immer auch unter diesem Begriff Work-Life-Balance. Das ist denen total wichtig. Und Ich glaube, man muss sich halt irgendwie wieder zusammen an den Tisch setzen und halt irgendwie so einen guten Mittelweg dazwischen finden. Es hat mit Sicherheit keiner was von, keine der beiden Seiten, wenn man irgendwie jetzt von der aus der Warte der älteren Generation irgendwie sagt, die sind nicht mehr belastbar oder irgendwas. Was eigentlich ist wie Physik, ne? Jede Kraft übt eine Gegenkraft aus in genau gleicher Größe. Und das, glaube ich, sehen wir jetzt einfach, ne? Der Generation meiner Eltern, da ging es nur nach oben, Wirtschaftswunder und so weiter. Mehr Anstrengung in der Arbeit hat auch mehr Benefit auch bedeutet. Und das ist alles nicht mehr so. Das Arbeitspensum ist ohnehin halt relativ hoch. Und da kriegen wir jetzt, glaube ich, gerade mal so eine harte Kante irgendwie auch aufgezeigt von den jungen Leuten, die nachkommen, die für sich halt entscheiden, dass sie das so nicht leben wollen oder halt auch vielleicht merken, dass es irgendwie aussichtslos ist, das so zu erfüllen, ohne dass es auf Kosten der eigenen Gesundheit oder des Privatlebens geht. Und von daher, glaube ich, kann man da jetzt auch erstmal, dem muss man nichts mitgeben, von denen gilt es, was zu lernen eigentlich, ne? Und ja, und ich glaube, das merken schon die Arbeitgeber, merken das jetzt auch, ne? Früher hat man sich beworben und heute wird man
Wird man geworben?
geworben, ja.
Ja, wird man umworben wahrscheinlich auch hier und da.
Ja, und ich glaube, es braucht einfach nochmal eine Anpassung, ne, der Arbeitswelt, mehr Flexibilität, mehr Rücksicht eben auf die privaten Vorstellungen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Hobby und Beruf und so weiter. Und eigentlich ist es eine gute Sache. Nach so vielen Jahren nur höher, schneller, weiter, finde ich es jetzt erstmal gut. Stellt natürlich die Wirtschaften, die Arbeitgeber vor eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, am langen Ende kann da nur was Gutes bei rauskommen. Es wird sich auch wieder, ne, balance-mäßig wird sich es auch wieder irgendwo in der Mitte einpendeln. Ja.
Ja, ist, glaube ich, wirklich wie so ein Pendel, ne? Was hin und her schwingt und mal in die andere Richtung. Ich bin sehr gespannt, was dein Sohn in, keine Ahnung, 30 Jahren für einen Podcast aufnehmen würde und sagen würde, oh, meine Elterngeneration, die waren. Das fände ich sehr spannend, das zu hören. Wir kommen schon so Richtung Ende. Deswegen die immer letzte Frage quasi. Was müssen wir heute über Work-Life-Fuck-Ups und wie man sie am besten nicht macht, noch besprechen?
Also ich glaube, Work-Life-Fuck-Ups gehören natürlich auch dazu. Ich glaube, man kann auch nicht richtig Mensch werden, ohne dass man sich zwischendrin mal wieder verliert. So, das gehört mit Sicherheit einfach dazu, wie so ein Schatz, der natürlich so ein Piratenschatz, der muss ja auch erstmal verloren gegangen werden, bevor man ihn wieder heben kann irgendwie. Es gab so die eine optimale, der rote Faden, der dann immer gut funktioniert, der ist nicht da. Von daher brauchst schlaflose Nächte und brauchst, glaube ich, auch das Erleben, das Erfahren, dass man eben sich vielleicht ein bisschen zu viel selbst hergegeben hat. Und dann aber auch eben daraus wieder was ziehen, ne? Es ist, ja, es ist einfach eine Aufgabe jedes Mal. Und ich wünsche da jedem, der irgendwie spürt, oh, das Pendel schlägt ein bisschen zu sehr in die eine oder in die andere Richtung aus. Dem wünsche ich da auch noch mal schlaflose Nächte und da kann immer was draus wachsen. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Grundhaltung, und es halt eben auch zulassen. Natürlich gibt es ein Maß oder ein Level, wenn das überschritten wird, wird es schon auch richtig haarig. Ja, und ja, also es gibt mit Sicherheit Ausmaße der persönlichen Vernachlässigung, die dann dazu führen, dass man einfach richtig lange daran zu kauen hat oder halt sogar vielleicht dauerhaft krank wird. Ja, so, das wünscht natürlich keinem. Von daher, ja, ein gutes Bauchgefühl brauchst und auch immer irgendwie einfach das Bemerken, dass man unter der Dusche steht und irgendwie gedanklich schon irgendwie 5 Schritte weiter, was man alles tun müsste. Das ist, glaube ich, wichtig, ja, wenn
Aber
es
hey,
um.
ich stehe noch unter der Dusche.
Ja.
Immerhin. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich habe bei uns in der Eingangstür tatsächlich hängt ein Poster, was ich ganz lange nicht gesehen habe oder ein Bild, was ich lange nicht gelesen habe. und dann erst in, als ich mich gerade aus so einer Phase wieder hochgearbeitet habe und es mir wirklich nicht gut ging und ich mich wirklich verloren hatte, habe ich festgestellt, dass auf dem Plakat steht, get lost and find yourself. Das fasst das ganz gut zusammen, was du gerade gesagt hast, glaube ich.
Das passt ganz gut, ja.
Schön. Daniel, vielen Dank für diesen Einblick.
Ich danke dir, Sarah.
Dann sprechen wir irgendwann nochmal mit deinem Sohn über Arbeit und Work-Life-Fuck-Ups in 30 Jahren. Danke. Das war Daniel Schwarz im Work-Life-Fuck-Up-Podcast und hier geht es in 2 Wochen weiter mit der vorerst letzten Folge dieser Staffel. Ich spreche nämlich mit Helge Thomas über seine letzten Wochen und Monate und über das immer im Leben arbeiten und dann auf einmal nicht mehr arbeiten und wie es ihm damit geht. All das besprechen wir in 2 Wochen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.